Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Überraschende Einigung. Die Arabische Liga erhöht den Druck auf Syrien. Halbherziger Verzicht. Die AKW-Betreiberin Axpo lässt umstrittene Uranzulieferungen fallen. Daumen hoch für das italienische Sparpaket. Damit ist der Weg frei für Silvio Berlusconis Rücktritt. Dann werden wir Zeugen einer Katastrophe in Zürich. Und schließlich geht's nach Bern. Dort macht die SVP der BDP Avancen.
Selbstverständlich haben wir Wellenschläge. Aber ich kann euch sagen, Frau und Mann, es gibt einen guten Grund, die Hand zu recken.
Natürlich, Adrian Amstutz will ja schließlich Ständerat bleiben. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
Das italienische Abgeordnetenhaus hat dem neuen Spar- und Sanierungsprogramm zugestimmt. Es gab 380 Ja und 26 Nein. Gestern hatte die kleinere Kammer, der Senat, Ja gesagt. Ministerpräsident Berlusconi hatte angekündigt, nach der Zustimmung des Parlaments zum Sparprogramm zurückzutreten. Die Arabische Liga schließt Syrien vorübergehend aus. Der Vertreter Katars teilte nach einem Treffen der Liga in Kairo mit, die Strafmaßnahme gelte so lange, bis die syrische Regierung die Gewalt gegen die Bevölkerung stoppe. Die Liga verhängt zudem Wirtschaftssanktionen gegen Syrien. Und die Mitgliedsländer sollen ihre Botschafter aus Damaskus abberufen. Gegen die Strafmaßnahmen stimmten Libanon und Jemen. In Deutschland sind erneut tausende Kapitalismuskritiker auf die Straße gegangen. Gemäß dem Deutschlandfunk waren es in Berlin und Frankfurt insgesamt gegen 20.000. Die Kundgebungen verliefen friedlich. Auch die Zürcher Bewegung gegen Missstände im Finanzsystem demonstrierte ein weiteres Mal, und zwar auf dem Paradeplatz. Nach Angaben der Nachrichtenagentur SDA führten etwa 80 Personen friedliche Aktionen durch. Zu ihnen hätten sich bis zu 400 Menschen gesellt, sagt die Bewegung. Die Stadtverwaltung fordert von der Occupy-Bewegung, das Zeltlager auf dem Lindenhof bis morgen Mitternacht zu räumen. Die SP-Frauen Schweiz verlangen, dass die Tessiner Nationalrätin Marina Garoppio auf die offizielle Kandidatenliste der Partei für die Bundesratswahlen genommen wird. Für die Nachfolge von Micheline Calmiret im Gespräch sind auch der Walliser Nationalrat Stefan Rossini, der Freiburger Ständerat Alain Berset und der Waadtländer Regierungsrat Pierre-Yves Maillard. Gut einen Monat vor der Gesamterneuerungswahl des Bundesrates standen die vier Kandidierenden den SP-Frauen heute an einem Hearing Rede und Antwort. In Deutschland geraten die Sicherheitsbehörden in die Kritik. Auslöser ist die Vermutung der Justiz, dass eine rechtsextreme Bande über 10 Jahre lang Morde begangen hat. Es geht um den Mord an einer Polizistin in Heilbronn vor 4 Jahren und um die Ermordung von 9 Besitzern von Imbissständen in verschiedenen Städten. Diese Opfer waren meist türkischer Abstammung. 2 der Bandenmitglieder starben dieser Tage offenbar durch Selbstmord. Ein drittes Mitglied stellte sich. Immer mehr deutsche Politiker wollen untersuchen lassen, ob der Inlandgeheimdienst in den Fall verwickelt ist. Weltweit sind möglicherweise bis zu 260 Personen gestorben, die ein Schlaganfallmedikament des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim eingenommen haben. Das meldet die Online-Ausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, die sich auf Angaben der Europäischen Arzneimittelbehörde beruft. Es handelt sich um das Mittel Pradaxa, das bei Menschen mit Herzrhythmusstörungen das Risiko eines Schlaganfalls reduzieren soll. Boehringer Ingelheim hat die Zahl der 260 Verdachtsfälle von tödlichen Blutungen nach der Einnahme des Medikaments bestätigt. Gefährdet seien Patienten mit einer eingeschränkten Funktion der Nieren. In der Zürcher Universität Irchel haben Rettungskräfte eine große Übung durchgeführt. Dabei wurde auch das Zürcher Universitätsspital einbezogen. Im Einsatz waren 170 Rettungskräfte und im Spital waren 2.500 Mitarbeitende alarmiert worden. Davon erschienen rund 700 zum Dienst, was den Erwartungen entspreche, wie Betriebsdirektorin Renate Krüger gegenüber der Nachrichtenagentur SDA sagte. Zwischen Genf und Belgacht fahren die Eisenbahnzüge wieder. Der Defekt an der Fahrleitung ist behoben. Der durchgehende Bahnverkehr zwischen Genf und Paris sowie mit Lyon und Grenoble war seit gestern Nachmittag unterbrochen. Zum Sport. Roger Federer steht im Finale des Turniers von Paris-Bercy. Fritz Bischoff.
Und dies bei der 8. Teilnahme zum ersten Mal überhaupt beim Turnier in Paris. Im Halbfinale zeigte er gegen den Tschechen Thomas Berdych mit dem 6:4 und 6:3 in nur einer Stunde und 20 Minuten eine starke Leistung, die im zweiten Satz gar zu einer eindrücklichen Leistungsdemonstration und Gala wurde. Automobil. Sebastian Vettel eroberte sich beim Grand Prix in Abu Dhabi zum 14. Mal in dieser Saison die Pole Position und egalisierte damit die Rekordmarke von Nigel Mansell aus dem Jahre 1992. Der Deutsche war aus seinem Red Bull heute knapp schneller als Lewis Hamilton auf McLaren Mercedes. Sowohl für die beiden Sauberfahrer als auch für Sebastian Buemi war das Qualifying nach dem zweiten Teil beendet. Als Bester der Schweizer Fraktion wurde Saubers Sergio Perez 11., derweil sein japanischer Teamkollege Kamui Kobayashi nicht über Platz 16 hinauskam. Sebastian Buemi auf Toro Rosso wurde 13. Und Eishockey beim Deutschland-Cup, wo für das Schweizer Nationalteam heute die Partie gegen die USA auf dem Programm steht, verliert Deutschland gegen die Slowakei 3:6.
Das Wetter. Morgen liegt im Norden Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1200 Metern. Er löst sich nur gebietsweise auf. Außerhalb des Hochnebels scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Unter der Nebeldecke erreicht die Temperatur 6 Grad, an der Sonne wird es bis 12 Grad mild. Auch am Montag liegt im Norden wieder teilweise zäher Nebel mit einer Obergrenze um 900 Metern. Sonst ist es weiterhin sonnig. Die Temperaturen bleiben gleich, um 6 Grad unter dem Nebel, rund 12 Grad an der Sonne.
Arabische Liga, Warnschuss an Syrien. Stromkonzern Axpo, Urangrubenwechsel in Russland. Deutsche FDP, Wiederbelebungsversuche in Frankfurt. Katastrophe auf Probe, Zürich im Ausnahmezustand und neue Zuneigung. Werben unter Berner bürgerlichen Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Die Arabische Liga tut sich seit langem schwer damit, härter gegen Syrien vorzugehen und das Regime für seine Gewalten an der eigenen Bevölkerung zu bestrafen. Damaskus verspricht der Arabischen Liga gegenüber zwar schon längere Reformen, doch dass diese nicht umgesetzt werden, hatte bisher keine Konsequenzen für Assads Regime. Jetzt aber setzen die arabischen Länder doch einen Punkt und Syrien soll von weiteren Treffen mit der Liga ausgeschlossen werden. Darauf haben sich die Mitglieder in Kairo geeinigt. Das ist überraschend. Ich fragte Fredrik Steiger, wie kam es soweit?
Eine ganz große Rolle hat die Empörung der arabischen Länder gespielt, dass das Assad-Regime vor 10 Tagen erst einen Friedensplan der Arabischen Liga gutheiß, aber am selben Tag weitergefahren hat mit dem Morden an der eigenen Bevölkerung, also überhaupt keine Bereitschaft erkennen ließ, diesen Friedensplan in die Tat umzusetzen.
Aber die Empörung gibt es schon länger. Was konkret war denn entscheidend?
Letztlich hat der Druck der Golfstaaten in den letzten Tagen eine große Rolle gespielt. Die Golfstaaten gingen ja schon zuvor auf Distanz zu Assad, auch weil dieser der engste Verbündete des verhassten iranischen Regimes ist. Und die Golfstaaten können natürlich dank ihrer wirtschaftlichen Macht auch Einfluss auf andere arabische Regierungen, Ägypten beispielsweise oder Libyen, Marokko nehmen. Und schließlich nicht zu vergessen die Rolle der Medien in der arabischen Welt. Seit Monaten zeigen arabische Medien, angeführt von Al Jazeera und Al Arabiya, aber auch die Zeitungen Bilder, bringen Berichte über das Morden des Assad-Regimes. Und zwar sind die arabischen Länder nicht Demokratien, aber sie können trotzdem die Stimmung und den Druck der eigenen Bevölkerung nicht gänzlich ignorieren.
Aber die Entscheidung in Kairo hat ja nicht unmittelbare Konsequenzen. Es gibt doch nicht eine sofortige Suspendierung.
Nein, es ist eine Suspendierung mit einer Gnadenfrist von 4 Tagen. Wirksam wird diese Suspendierung am kommenden Mittwoch, wenn das Assad-Regime bis dahin nicht einlenkt, und das wird es höchstwahrscheinlich nicht tun. Außerdem droht die Arabische Liga mit dem Abzug der Botschafter aus Damaskus und sie droht ebenfalls wirtschaftliche Sanktionen an, auch wenn sie im Moment noch nicht sagt, welche wirtschaftlichen Sanktionen. Bemerkenswert schließlich auch, es gibt keine militärischen Maßnahmen, die bislang ausgesprochen wurden, also beispielsweise keine Flugverbotszone, wie im Fall Libyen.
Haben die Maßnahmen also rein symbolischen Charakter?
Sie haben natürlich in erster Linie symbolischen Charakter, aber Symbolik ist in der Politik stets etwas Wichtiges. Der Stolz des syrischen Regimes wurde bestimmt verletzt, seine Isolierung, seine politische Isolierung wurde verstärkt und das zeigt sich auch an den wütenden Reaktionen aus Damaskus, wo man sagt, dieser Entscheid von heute sei illegal, verstoße gegen die Satzung der Arabischen Liga. Man unterstellt sogar der Arabischen Liga, sie mache sich zum Handlanger des Westens, der Vereinigten Staaten. Syrien sah sich bislang immer als zentrales Mitglied dieser Arabischen Liga und eine Suspendierung wäre wohl noch vor wenigen Tagen als völlig unvorstellbar erschienen in Damaskus.
Ebenso passiv wie die Arabische Liga bisher war, ist ja auch der UNO-Sicherheitsrat. Da weigern sich vor allem auch Russland und China, Syrien zu verurteilen. Kann denn der heutige Entscheid aus Kairo an diesem Widerstand etwas ändern?
Er müsste eigentlich etwas ändern, denn angesichts dieses sehr deutlichen Beschlusses der Arabischen Liga wird es für den UNO-Sicherheitsrat immer schwieriger sein, Nichtstun zu erklären und vor allem zu rechtfertigen. Und konkret heißt das, dass Russland und China, die ja die beiden Hauptsupporter des Assad-Regimes in der UNO sind, wirklich in Erklärungsnotstand kommen, nachdem nun selbst die arabischen Brüder Druck auf Assad machen und dazu neigen, ihn fallen zu lassen. Und man erinnert sich auch an den Fall Libyen im Frühjahr, wo es auch zuerst die Arabische Liga war, die Gaddafi fallen ließ. Dann kam die UNO-Resolution zum Schutz der Zivilbevölkerung und für ein Waffenembargo. Und letztlich kamen die Militäroperationen gegen Gaddafi. Wobei man im Fall Syrien sagen muss, dass internationale Militäroperationen zur Stunde noch immer als sehr, sehr unwahrscheinlich gelten müssen.
Das waren Informationen von Fredrik Steiger. Die Schweizer AKW-Betreiberin Axpo verzichtet vorläufig auf Uran aus der Verarbeitungsanlage im russischen Majak. Die Gegend dort ist stark radioaktiv verseucht und deshalb war die Axpo in den letzten Monaten wegen dieser Zulieferungen heftig kritisiert worden. Vor allem von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Klaus Ammann.
Wasser und Lebensmittel hat Greenpeace in den vergangenen Jahren rund um die südrussische Uranwiederaufbereitungsanlage Majak untersucht und dabei alarmierend hohe Radioaktivität gemessen. Der Druck auf den Energiekonzern Axpo, der Uran aus Majak verwendet und zu 100% den Nordostschweizer Kantonen gehört, wuchs. Kantonale und nationale Parlamentarier forderten Klarheit. Die Axpo wollte reagieren und sich vor Ort in Russland selbst ein Bild machen. Doch die russischen Behörden stellten sich quer, weil die Anlage in militärischem Sperrgebiet liege. Manfred Thumann, der CEO der Axpo.
Und es ist uns bis jetzt nicht gelungen, zu Majak Zutritt zu haben. Und deswegen haben wir gesagt, verzichten wir, solange das nicht der Fall ist, auf eine Lieferung aus Majak.
Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßt diese Maßnahme. Florian Kasser, zuständig für Atomfragen.
Wir bewerten das sicher als einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings genügt das für uns klar nicht. Sie will weiterhin Uran aus Seversk beziehen und dort ist es bekannt, dass den Betrieb massive Umweltschaden mit sich zieht.
Tatsächlich will die Axpo, die die Atomkraftwerke Betznau 1 und 2 sowie Leibstadt betreibt, das Uran aus Majak nun mit solchem aus der sibirischen Stadt Sieversk ersetzen. Auf die Frage, ob denn Sieversk problemlos sei, sagt Axpo-Chef Manfred Thumann.
Ja, problemlos. Es ist einfach so, dass wir uns haben versichern können, dass Seversk Standards einhält, dass Seversk Programme hat, wie sie die Situation dort permanent verbessern und dass sich Seversk auch internationalen Verbesserungsprogrammen unterwirft. Und das ist für uns glaubhaft nachgewiesen worden.
Da liegt denn auch der Unterschied in den Einschätzungen. Zwar sind sich Axpo und Greenpeace einig, dass sowohl Sieversk als auch Majak stark radioaktiv verseucht sind. Doch während die Axpo überzeugt ist, dass diese Verstrahlung von Unfällen in der sowjetischen Vergangenheit herrührt, ist für Greenpeace klar, dass die russischen Wiederaufbereitungsanlagen nach wie vor die Umwelt belasten. Florian Kasser von Greenpeace.
Die Verbesserung, die in Majak stattgefunden haben, muss ich als Kosmetik bewerten. Es sind kleine Sachen, die hier und da verbessert wurden, aber der grundlegende Problem, dass weiterhin radioaktive Einträge in die Umwelt stattfinden, an diesem Problem wurde nicht geändert.
Die AXPO will sich nun nochmals um den Zutritt zu MAJAC bemühen. CEO Manfred Thumann gibt sich zuversichtlich, dass das gelingt. Schließlich setze sich unterdessen auch das Bundesamt für Energie für mehr Transparenz ein. Greenpeace auf der anderen Seite ist da pessimistischer und fordert nach wie vor, dass die Schweizer AKW-Betreiber ihre Verträge mit MAJAC definitiv auflösen. Angesprochen ist da auch das Atomkraftwerk Gösgen, das dem Energiekonzern Alpiq gehört. Man habe beim Lieferanten, dem französischen Großkonzern Areva, einen Bericht über die Zustände im MAJAC bestellt, heißt es in Gösgen. Dieser Bericht werde in den nächsten Wochen erwartet. Die Lieferungen sistieren, so wie dies AXPO angekündigt hat, wolle und könne Gösgen jedoch nicht.
Die deutsche FDP eilt von Misserfolg zu Misserfolg. Vor einem halben Jahr wurde deswegen die Führung ausgewechselt, aber auch sie ist auf keinen grünen Zweig gekommen. In ihrem Kampf ums politische Überleben versucht die FDP dieses Wochenende an einem Parteitag in Frankfurt jetzt wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Stattdessen droht allerdings noch mehr Ungemach. Ein Mitgliederentscheid über die Europolitik könnte nämlich die Partei spalten. Oder die Regierung. Deutschlandkorrespondent Kasper Selk.
Die FDP hat zwei Probleme. Das eine war und ist das Personal. Den Alleinherrscher und Alleinunterhalter Guido Westerwelle hat man zwar vor einem halben Jahr von der Spitze entfernt. Sein Nachfolger arbeitet auch fleißig und viel, aber er zieht nicht. Philipp Rösler ist nett, integer, freundlich, jungenhaft und sympathisch, aber an der Fähigkeit beim Parteimitglied oder bei der Wählerin Enthusiasmus auszulösen, muss er noch arbeiten. Etwa, wenn er die möglichst motivierende, feurige Schlussbilanz seiner Rede zieht heute.
Jetzt kommt es auf uns an, ob wir die notwendige Stärke zeigen, diesen Druck auszuhalten, Freiheit zu ermöglichen, indem wir Verantwortung zeigen.
Er hat nicht die ganzen 60 Minuten so gesprochen heute, aber hinreißend, mitreißend wird das wohl nie werden. Das zweite Problem hat er heute angegangen, die große inhaltliche Hypothek der Partei. Jahrelang hat die FDP sich darauf versteift, Steuersenkungen zu versprechen. Auch als Meinungsumfragen längst zeigten, dass die Deutschen in Zeiten hoher Schulden Steuersenkungen für unverantwortlich halten. Das hat der Partei massiv geschadet und jetzt endlich scheint Rösler dieses toxische Thema in den Hintergrund schieben zu wollen. Auch nicht gerade mit flammender Rhetorik verlangt er, die FDP müsse begreifen,
dass soziale Marktwirtschaft deutlich mehr ist als nur das Fordern von Steuersenkungen.
Man will sich in Frankfurt neu ausrichten, die soziale Marktwirtschaft wieder in den Vordergrund stellen, liberale Antworten finden, etwa auch auf die Fehlentwicklungen in den globalen Finanzmärkten. Vor allem aber muss man noch eine Antwort finden auf die Frage, ob die Regierungspartei FDP den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM unterstützt, dem sie in der Regierung längst zugestimmt hat. Drei Bundestagsabgeordnete, die den ESM ablehnen, haben nämlich eine Mitgliederbefragung durchgesetzt, gegen den Willen der Parteileitung. Wenn sie Erfolg haben mit ihrem Nein zum ESM, dann werden sie nicht nur die Partei spalten in einer ganz zentralen Frage, sondern möglicherweise auch die Regierungskoalition. Hier steht sehr viel auf dem Spiel in Sachen Euro, in Sachen EU. Und hier hat Vorgänger Westerwelle heute dem Nachfolger Rösler kurz gezeigt, wie man die Basis in einer so heiklen Phase auch ansprechen könnte. Ein bisschen grundsätzlich und ein bisschen emotionaler.
Es kann uns doch nicht so gut sein, dass wir vergessen, warum Europa gemacht worden ist. Europa hat einen Preis, ja, aber es hat auch einen Wert. Und wer den vergisst, macht einen historischen Fehler, liebe Freundinnen und Freunde.
Die FDP ist noch weit weg von einer Erholung und sie könnte im Dezember noch schwächer werden, wenn das Ergebnis der Mitgliederbefragung bekannt wird.
Es war eine einzige Katastrophe, was die Stadt Zürich heute erlebt hat. Eine Übung zum Glück, aber eine so große wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Feuerwehr, Sanität, Spitalpersonal, Hunderte wurden am Morgen alarmiert, um einen Ernstfall vom Alarm bis zur Spitalbehandlung durchzuspielen. Anderthalb Jahre war das Ganze vorbereitet worden, der genaue Termin war bis zuletzt nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten bekannt. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz war bei der Übung dabei.
Die Cafeteria auf dem Zürcher Uni-Areal Irchel, 9.15 Uhr. Rauchschwaden hängen in der Luft, Trümmer am Boden, Tische und Stühle umgekippt. Viele junge Menschen liegen dazwischen, zum Teil mit dick geschminkten, abenteuerlichen Verletzungen. Es sind Mitglieder der Zürcher Jugendfeuerwehr.
Arm, mein Handgelenk, ich spür's nicht mehr.
Aber was soll hier passiert sein? Das Szenario der Großübung: In der Cafeteria ist ein Brand ausgebrochen. Die Decke stürzte ein, 50 Personen sind verletzt. Als erstes sind Feuerwehrleute in Atemschutzanzügen vor Ort. Sie müssen sich einen Überblick verschaffen, erklärt Urs Eberle, Sprecher der Zürcher Rettungsorganisation Schutz und Rettung.
Was ist los? Was müssen wir aufbieten? Was brauchen wir für Mittel? Brände? Brauchen wir Pioniere, schwere Werkzeuge? Brauchen wir wie viele Rettungswagen, wie viele Sanitäter etc.? Das wird jetzt in einer ersten Phase abgemacht.
Die Verletzten bekommen erste Hilfe, werden auf Bahren rausgetragen, in Rettungsfahrzeuge verfrachtet. Mit dem Ziel Universitätsspital. 1,5 Kilometer stadteinwärts, mitten durch den dichten Verkehr an diesem Samstagmorgen. Ein zeitraubender Transport.
Nein, für das CT.
Charlie, so dann später, wenn Guido schnell, dann involvieren, neue Chirurgen. Ha?
Es ist nach 22:30, als im Unispital die ersten Verletzten eintreffen. Hier sind 700 zusätzliche Spitalmitarbeiter aufgeboten worden, vom Arzt über die Pflegerin bis zum Küchengehilfen. Das Wichtigste ist jetzt entscheiden, wer ist wie schwer verletzt, wer braucht wie dringend welche Behandlung. Triage heißt das in der Notfallsprache. Danach erst kommen die Patienten ins Spitalzimmer, in den Operationssaal oder auf die Intensivstation. Die ganze Rettungskette testen, vom Feuerwehrmann bis zum Chirurgen, das ist das Außergewöhnliche der Übung, erklärt der Arzt Martin Brüesch, einer der Übungsleiter.
Getestet wird, ob diese Abläufe, eben ob die stimmen, eben auch in der realen Zeit dann. Das wussten wir bis jetzt nicht, ob das wirklich aufgeht. Und wir haben jetzt festgestellt, dass das größtenteils sehr gut funktioniert.
Abgeschaut hat man diese Art von Katastrophenübung von Deutschland. Dort finden, anders als in der Schweiz, regelmäßig solche Großübungen statt. Punkt 12 ist der Spuk vorbei und die Katastrophenteilnehmer sind erleichtert und zufrieden. Und der ärztliche Direktor des Unispitals, Jörg Hodler, sagt:
Ich hatte etwas Befürchtungen, dass mit so vielen Patienten ein Chaos herrschen würde. Das war überhaupt nicht so. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht.
Natürlich wird die Übung in den nächsten Tagen und Wochen noch ganz genau analysiert. Wo hat was nicht geklappt? Was kann noch schneller, reibungsloser laufen? Zuerst heißt es jetzt aber: Operation geglückt, Patienten abschminken.
Der Kampf der SVP um mehr Sitze im Ständerat ist noch nicht vorbei, solange noch einige zweite Wahlgänge bevorstehen. Auch im Kanton Bern, dort muss die SVP morgen Sonntag in einer Woche vor allem mit der SP ringen. Die versucht mit dem früheren Bieler Stadtpräsidenten Hans Stöckli, SVP-Amtsinhaber Adrian Amstutz zu verdrängen. Ob das gelingt, ist tatsächlich spannend und nur der bisherige BDP-Ständerat Werner Luginbühl kann der Ausmarchung einigermaßen gelassen entgegenschauen. Toni Koller über die Berner Wahlmechanik und über einen überraschenden Annäherungsversuch der SVP an die BDP.
Um seinen Ständeratssitz zu verteidigen, schlägt SVP-Hardliner Adrian Amstutz versöhnliche Töne an. Er, der bei der Abspaltung der BDP vor 3 Jahren noch über die Abtrünnigen herzog, empfiehlt nun im Einklang mit seiner Partei auch den BDP-Mann Werner Luginbühl zur Wahl. Eine Geste, die verschreckte bürgerliche Wählerstimmen zurückgewinnen könnte. Doch dies sei mehr als bloße Wahltaktik, sagt Adrian Amstutz. Die Annäherung an die BDP nach Jahren des Zwists sei ernst gemeint.
Selbstverständlich haben wir Wellenschläge gehabt. Hat das Plätze hinterlassen. Aber ich kann euch sagen, Frau und Mann, es ist nicht die SVP, die alltag um die Plätze vorkrallt, für das um die neu blüht. Es gibt einen guten Grund, die Hand zu recken. Es ist unsere Partei, die die Aufgabe hat, vorwärts zu gehen, im Interesse von einer bürgerlichen Politik von dem Kanton Bern.
Außerdem, so Adrian Amstutz an der kürzlichen Parteiversammlung, sei die BDP seit den Wahlen 2011 eine vom Volk legitimierte politische Kraft. Die 320 SVP-Delegierten billigten die Unterstützung des BDP-Kandidaten, denn auch ohne Gegenstimme. Manche denken dabei durchaus auch an den schwierigen Wahlkampf ihres Ständerats.
Er hat Chancen, wenn man zusammensteht. Und ich meine, die Wähler, die BDP gewählt haben und bürgerlich sind, oder sie nennen sich eigentlich so, die werden dann vielleicht jetzt ein bisschen studieren.
Wir können natürlich der BBT nicht das aufzwingen, sie sollen uns wählen. Jetzt kommt es aus, dass sie mehr bemessen, ob wir eine bürgerliche, ungeteilte Stimme haben oder eine bürgerliche und eine Inger.
Ich wähle die SVP. Und wenn es im Kanton darum geht, für einen Ständerat, dann geht es darum, dass wir eine bürgerliche Mehrheit haben. Und dann nehme ich in dem Sinne auch eine BDP, für bürgerlich zusammenzuarbeiten.
Berner SVPler stützen den BDP-Kandidaten Luginbühl. Doch die neu entdeckte Zuneigung scheint nicht erwidert zu werden, denn die Berner BDP, sie schlägt die ausgestreckte Hand aus und unterstützt nach wie vor nur ihren eigenen Kandidaten, Ständerat Werner Luginbühl, der am 20. November als klarer Favorit ins Rennen geht. Seine Erklärung:
Wir haben im Frühling gesagt, wir gehen alleine in die Wahl rein. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir seien den Leuten, die uns gewählt haben, verpflichtet, an unserem Kurs jetzt einfach festzuhalten.
Wenn auch vielleicht nicht für immer.
Insgesamt würde ich es begrüssen, wenn man vernünftig miteinander arbeiten kann. Und wenn das ein erster Schritt war auf eine bessere Zusammenarbeit her, dann ist das nochmal positiv.
Die BDP, die im Kanton Bern als Siegerin aus den jüngsten Wahlen hervorging und im Nationalrat 4 Sitze gewann, hat keine Eile, sich mit der SVP zu verbrüdern. Dass Adrian Amstutz den bürgerlichen Schulterschluss sucht, freut hingegen Hans Stöckli, den sozialdemokratischen Herausforderer.
Ich habe mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass die SVP die Situation anders betrachtet als noch vor dem ersten Wahlgang. Dort hat es klar geheißen, nur Amstutz. Das gibt mir Hoffnung, weil das tut auf eine gewisse Nervosität schliessen.
Auf eine gewisse Unsicherheit bei Berns wählerstärkster Partei, ob Ständerat Amstutz gegen den gemäßigten Sozialdemokraten Stöckli zu siegen vermag. Zur Erinnerung, erst vor einem halben Jahr wurde Adrian Amstutz als Nachfolger von Simonetta Sommaruga in den Ständerat gewählt. Schon damals war sein Vorsprung auf die SP-Kandidatin Ursula Wyss nur haarscharf. Manches deutet für den 20. November auf eine ähnliche Zitterpartie.
Das war Toni Koller. Damit sind wir am Ende dieser Sendung und spulen ausnahmsweise gleich wieder zurück an den Anfang. Seit fast 30 Jahren steht dieses Zeichen für das Echo der Zeit. Nicht mehr ab Montag. Dann tönen wir ganz neu. Wie gehabt bleiben natürlich Analysen, Gespräche und Reportagen aus der Schweiz und der ganzen Welt unsere wichtigsten Bausteine. Ab 18 Uhr auf DRS1 und DRS4, ab 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS-Musikwelle und ab 20 Uhr im Internet. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.